Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass du zu Hause eingeschaltet hast. Wir sind heute in unserem zweiten Teil in unserer Predigtserie über Jona. Wir haben letzte Woche angefangen. Jona bekommt diesen Auftrag von Gott. Geh nach Ninive. Jona entscheidet sich, das mache ich nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Die haben wir uns angeschaut letzte Woche und er geht genau in die entgegengesetzte Richtung. So quasi ans Ende des Horizontes, Richtung Spanien, weit weg von dem, wo er eigentlich hin soll. Wir haben uns letzte Woche aber auch ein bisschen angeschaut, wie wir das Buch, wie wir diese Geschichte von Jona, wie wir vielleicht auch unter der Woche die Texte, die da in diesem Heft zur Predigtserie stehen, lesen wollen. Wir haben gesagt, dass wir sie immer wieder unter dieser Voraussetzung lesen sollen, mit diesen Gedanken, Jona, das bin ich. Jona, das bin ich. Und heute sind wir quasi in der Fortsetzung von letzter Woche. Jona war in diesem Schiff und wir sind heute auch wieder in diesem Schiff, in dem Jona eingestiegen ist, weit weg Richtung Spanien. Was habe ich heute vor? Ich möchte mit euch heute aus diesem Text drei Dinge anschauen, die Jona tut, beziehungsweise die Jona nicht macht. Weil ich glaube, dass Jona uns auch hier, dass diese Geschichte von Jona uns auch hier wieder den Spiegel vorhält. Uns zeigt, wie es uns manchmal geht. Eben genau unter diese Fragestellung, Jona, das bin ich. Lade euch ein, dass wir diese drei Dinge anschauen und ja auch von Jona lernen können. Jona hat alle Brücken abgebrochen. Seine Identität verschleiert, er ist einfach in dieses Boot eingestiegen, taucht unter, legt ja seine Identität ab. Er hofft, dass Gott ihn nicht bemerkt, dass Gott es vergessen hat, was da los ist und dass er sich jetzt einfach aufmachen kann, weit weg. Und so ist Jona in dieses Boot eingestiegen. Vielleicht sah so ein Boot so aus, wie ihr hier seht. Und damit segelt er mit dieser Mannschaft in Richtung Spanien. Aber dann passiert etwas, was für Seeleute eigentlich gar nicht so wild ist. Ein Sturm kommt auf. Stürme sind ja erstmal für die Passagiere irgendwie bedrohlich. Wenn ihr schon mal Schiff gefahren seid über die Nordsee, dann ist da manchmal Schaukeln und es wird einem komisch, aber die Leute, die das Schiff irgendwie steuern, die sich darum kümmern, um alles, die sind ganz entspannt. Wo du vielleicht schon über der Reling hängst, sind die noch ganz locker irgendwo unterwegs. Aber hier in dieser Geschichte ist es anders. Wenn wir uns diesen ersten Vers anschauen, diesen Vers 5, dann sehen wir, dass die Seeleute gar nicht entspannt sind. Dass die Seeleute ziemlich unentspannt sind. Dieser Sturm, der aufkommt, der ist nicht nur für Landratten komisch, sondern auch für erfahrene Seeleute eine wirkliche krasse Situation, eine Notsituation. Das sehen wir, wenn wir in diesen Text schauen. Stellen wir uns so vor, dass die Wellen peitschen, das Schiff hin und her werfen, die Wellen über das Schiff drüber peitschen. Vielleicht schafft man gar nicht mehr, das Wasser rauszuschöpfen, weil ständig neues Wasser in das Boot reinkommt. Not. Notsituation. Und dann sehen wir, was die Matrosen, was die Seeleute tun. Sie tun nämlich zwei Dinge in unserem Text. Das erste ist, sie beginnen irgendwelche Ladungen von Bord zu werfen. Ladungen, die sie vielleicht an ein Ziel bringen sollen, werfen sie runter. Raus damit, raus aus dem Schiff. Das Schiff muss leichter werden, der Tiefgang muss verringert werden, dass man das Schiff besser steuern kann. Dass, wenn man vielleicht notlanden muss am Strand, dass man das besser schafft mit einem leichteren Schiff. Die erste Sache. Und die zweite Sache ist, das sehen wir auch in unserem Text, ist, dass die Seeleute beginnen, zu ihren Göttern zu beten. Jeder zu sein. Wenn wir diesen ersten Vers, diesen ersten Satz in unserem Text anschauen, unsere ersten Sätze, dann sehen wir, es ist wirklich eine ausgesprochen krasse Situation. Und die Kennzeichen für diese Situation, dass diese Situation wirklich schlimm ist, dass sie geprägt ist von Angst, von Furcht, von Unsicherheit, ist eben diese zwei Dinge. Dass die letzte Möglichkeit der Seeleute ist, irgendwas über Bord zu werfen. Und dass dann die zweite Möglichkeit, die ihnen noch einfällt auf dem Schiff, irgendwelche Götter einzuspannen in diese Notsituation. Die ersten Sätze zeigen uns aber noch eine zweite Sache, die ich interessant finde und die wieder zeigt, welche Ironie in diesem Text, in diesem Buch steckt von Jona. Wir sehen hier, dass die Seeleute zu unterschiedlichen Göttern beten. Und im Grunde genommen wird dieses Boot, in dem Jona sitzt mit diesen Seeleuten, so ein Miniaturbild von Ninive. Ninive, eine Weltstadt, die war geprägt von Menschen, die aus unterschiedlicher Herkunft dort in dieser Stadt leben, die zu unterschiedlichen Göttern gebetet haben. Und dieses Bild von Ninive wird jetzt hier abgebildet in unserem Text, in diesem Boot. Unterschiedliche Herkunft haben die Seeleute. Das sehen wir eben daran, dass sie zu unterschiedlichen Göttern beten. Und das ist eben wieder so eine ironische Situation. Jona flieht von Ninive und jetzt ist er im Boot und hat so ein Miniatur-Ninive vor sich. Die Menschen, vor der er flieht, die mit Gott nichts am Hut haben, die Gott nicht kennen, die trifft er jetzt hier im Boot. Aber wo ist eigentlich Jona? In den ersten Versen wird gar nicht über Jona gesprochen. Es geht nur um die Seeleute, um den Sturm. Und wenn wir den Vers weiterlesen, in der zweiten Hälfte, dann sehen wir, wo Jona ist. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Jona schläft. Er ist unter Deck gegangen und schläft. Ein krasser Kontrast macht sich hier auf in unserem Text. Und wenn wir diese Geschichte bis hierher lesen, so die ersten 5 Verse in unserem Buch, dann sehen wir, wie Jona so einen Abstieg durchläuft. In Vers 3, wenn ihr euch noch dran erinnert, letzte Woche, da haben wir gelesen, dass Jona hinabgeht nach Jaffo, an diesen Hafen, an die Küste. Erster Abstieg, er geht hinab. Zweiter Abstieg, er geht in das Boot und er steigt hinab in den Bauch des Bootes. Zweiter Abstieg. Und wenn wir die Geschichte jetzt weiterlesen, und vielleicht kennt ihr die Geschichte, wie es weitergeht, wahrscheinlich vielleicht sogar, dann wissen wir, dass es noch tiefer geht, nämlich ins Meer, in den Bauch dieses Fisches. Es wird uns hier geschildert, ein Abstieg von Jona, der immer tiefer geht. Aber jetzt sind wir erstmal bei dem Jona, der im Bauch des Schiffes schläft. Erinnert ein bisschen an Elia. Vor ein paar Wochen haben wir uns die Geschichte von Elia angeschaut. Und sein Abstieg war auch am Ende, wenn ihr euch noch daran erinnert, er legt sich unter den Baum und schläft. Es erinnert ein bisschen an Elia, auch ein Prophet Gottes. Und auch Jona schläft dort unten. Und uns wird ein Jona hier vorgestellt, der mit seiner Welt gar nichts mehr zu tun haben möchte. Er schläft. Er will wirklich gar nichts mehr mit seiner Außenwelt zu tun haben. Er kriegt gar nichts mehr mit. Ein riesiger Sturm tobt. Die Seeleute haben wirklich Angst um ihr Leben. Und Jona schläft. Und es ist wieder so eine groteske Situation. Auf der einen Seite wird uns die Passivität von Jona geschildert. Und auf der anderen Seite die Aktivität der Seeleute, die alles tun, dass das Boot nicht untergeht. Während Jona mit der Gefahr gar nicht in Berührung kommt, gemütlich schläft, sind die Seeleute oben an Deck und kämpfen mit dem Sturm, sind mittendrin in der Not. Während die Seeleute um das Wohl aller im Boot kämpfen, dass dieses Boot irgendwie durchkommt, da ist Jona nur mit seinen Problemen beschäftigt. Fokussiert auf das, was ihn beschäftigt. Ich will nicht nach Ninive, ich will weg. Und während Jona schläft und mit Gott nichts zu tun haben möchte, beginnen diese Seeleute zu ihren Göttern zu beten. Welche Kontraste uns hier direkt im ersten Vers aufgedeckt werden. Es ist so eine verrückte Situation. Aber der schlafende Jona ist der erste Punkt. Jona schlafend, diese Zurückgezogenheit, das Zurückziehen, das sich nur um sich selbst drehen, das völlig Ignorieren der Außenwelt, ich glaube, dass wir das auch kennen. Jona, das bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Ich habe das manchmal, ich gebe es zu, dass man so einfach schlafen möchte und einfach alles, was um einen herum ist, vergessen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Einfach die Decke über den Kopf ziehen, einfach mal abschalten, wirklich mit niemandem was zu tun haben möchte. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, einfach mal die Realität auszublenden, dadurch, dass man schläft. Aber es geht ja noch tiefer. Es ist nicht nur dieses physische Schlafen gemeint, sondern ich glaube, es geht auch um geistliches Schlafen. Dieser schlafende Jonas ist ein Bild, wie wir uns manchmal verhalten, wie es uns manchmal geht. Schlafen zu sein, nicht wahrzunehmen, was da ist in unserem Umfeld. Nicht mitzubekommen, was um uns herum passiert. Wie es Menschen geht in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, in unserem Umfeld. Menschen, die uns nahe sind, weil sie zu unserer Familie gehören, weil sie unsere Nachbarn sind, weil wir schon jahrelang mit ihnen zusammen arbeiten. Ich glaube, wir sind manchmal so wie Jona, beschäftigt mit uns selbst, fokussiert auf unsere Probleme. Es geht um uns. Und wir nehmen gar nicht wahr, was draußen los ist. Manchmal machen wir das bewusst, dass wir bewusst Dinge ausblenden wollen. Manchmal passiert es aber auch ganz unbewusst. Und ich glaube, dass das nicht nur uns persönlich passieren kann, sondern dass uns das auch als Gemeinde passieren kann. Dass wir uns nur noch um uns drehen, um unsere Probleme und unsere Dinge. Und dass wir den Blick nach außen verlieren. Dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, was da für Menschen um uns herum sind, die vielleicht genau das nötig hätten, nämlich den Gott, den wir kennen. Ich glaube, das kann uns auch als Gemeinde passieren. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie so ein Sog. Stellt euch vor, ihr habt ein gefülltes Waschbecken und ihr habt den Stöpsel drin. Und dann zieht ihr diesen Stöpsel und das Wasser strudelt so in den Abfluss. Und das ist ja wirklich so ein Sog, der da entsteht. Und so kommt es mir manchmal vor, für mich persönlich, aber vielleicht auch für uns als Gemeinde, dass wir eben in diesem Sog sind, der sich so nach innen konzentriert. Und dass es enorm Kraft kostet, mal seinen Blick nach außen zu wenden. Und es gilt eben, diesem Sog manchmal zu widerstehen. Und das kostet Kraft, das ist keine leichte Aufgabe. Und Jona, wir sehen es im Text, Jona schafft es nicht. Jona schläft weiter. Der Sturm kann toben, wie er will. Jona schläft. Der Sog seiner Probleme, seiner Fokussierung auf sich selbst, der lässt ihn gar nicht los. In unserem Text spitzt sich die Ironie und diese groteske Situation immer weiter. Im nächsten Vers sehen wir, der Kapitän muss den Propheten daran erinnern, dass er doch mal beten soll. Der Kapitän spricht Jona direkt an und sagt zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht verderben. Es ist interessant, was der Kapitän sagt. Ich möchte darauf kurz euren Blick drauf richten. Es ist aus dem Blick interessant, dass wenn wir sehen, welches Wort hier verwendet wird im Hebräischen, wie der Kapitän Jona anspricht, dann ist es dieses Wort, steh auf. Auf Hebräisch, kum. Und interessant ist, dass dieses Wort schon mal vorkommt in unserem Text. Es kommt vor, als Gott zu Jona spricht, steh auf und geh nach Ninive. Es ist dasselbe Wort, was hier verwendet wird. Steh auf. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Jona schläft dort und er hört dieses Wort, kum, auf Hebräisch. Und er denkt sich, das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal gehört. Das hat doch Gott zu mir gesagt. Und Jona reibt sich die Augen, macht die Augen auf, aber er sieht nicht Gott, sondern er sieht den Kapitän vor sich. Was war das für eine Situation für Jona? Der Kapitän, für den Gott völlig fremd ist, benutzt ein Wort, was Gott verwendet hat, um Jona aufzuwecken, um Jona die Richtung zu zeigen. Steh auf. Gottes Plan war es ja, diesen Propheten Gottes in die Stadt zu schicken, die Gott nicht kennt. Die sogar so weit von Gott entfernt sind, dass sie wirklich schlimme Dinge tun. Und jetzt ist es ein Mensch, der Gott nicht kennt, der diesen Propheten auf Gott hinweist. Was für eine absurde Situation. Aber es wird noch schlimmer. Denn was uns hier gänzlich fehlt und was wir irgendwie vermissen, wenn wir uns diesen Vers anschauen, ist irgendeine Reaktion von Jona. Jetzt wäre es doch schön, wenn kommen würde und Jona stand auf, er betete, der Sturm legte sich und sie treten um und Jona entschied sich, nach Ninive zu gehen, weil er es gecheckt hat, dass das der falsche Weg ist. Aber es passiert nicht. Jona sagt nichts. Jona sagt nichts. Und erst, wenn wir den Text weiterlesen, erst wenn er nochmal von allen dann angesprochen wird, rückt er so ein bisschen raus mit der Sprache, was eigentlich los ist. Und das, was wir sehen, oder beziehungsweise was wir nicht sehen, ist ziemlich schlimm, weil Jona macht nichts. Jona ist sprachlos. Er hat nichts zu sagen. Der Prophet Gottes, ein Botschafter Gottes, er hat nichts zu sagen. Es fällt dir nur nicht mal ein Gebet zu sprechen. Die Seeleute, der Kapitän, sie merken, wir können uns nicht mehr selbst helfen. Aber vielleicht ist diese anonyme Person, die da mit im Boot ist, die unten schläft, unsere Rettung. Vielleicht kann er mal zu seinem Gott beten. Aber er tut nichts. Er tut nichts, er sagt nichts. Und deswegen ist das der Grund, warum der Kapitän hier ihn auffordert, ihn ermahnt. Jona, bete mal, wir kommen sonst um. Aber Jona hat kein Interesse an dem Gemeinwohl der Menschen dort. Er hat kein Interesse daran, dass sich irgendetwas ändert. Jona vergisst, dass alle in demselben Boot sitzen. Und nie war eigentlich dieses Sprichwort so passend wie hier in unserer Geschichte. Alle sitzen im selben Boot. Im Moment lebt Jona in derselben Nachbarschaft wie die Seeleute. Das sind seine Nächsten, das sind seine Nachbarn. Und Jona flieht, weil er genau das eigentlich nicht tun möchte, sich um diese Nachbarn zu kümmern, um die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber Gott zeigt Jona hier eine wichtige Sache. Jona, ich bin der Gott aller Menschen. Alle Menschen sind mir wichtig. Und Jona, du bist ein Teil von dieser menschlichen Gemeinschaft jetzt. Du bist ein Teil von dieser Gemeinschaft. Und wenn du es bisher nicht gemerkt hast, dann merkst du spätestens jetzt, weil du auch in diesem Sturm sitzt. Und die Bibel, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sagt sie uns genau das. Dass wir Mitmenschen von allen Menschen sind. Wir lesen dort, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Das macht uns unendlich wertvoll, das vereint uns aber auch mit allen Menschen. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Und auch dieser sprachlose Jona, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, dann kennen wir das auch. Wenn ich ehrlich zu mir bin, dann kenne ich das aus meinem Leben. Bestimmten Situationen habe ich nichts zu sagen. Will ich nicht sagen. Es ist mir zu mühsam, was zu sagen. Bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Ich bin sprachlos. Wir sind sprachlos. Und ich glaube, dass wir es eben manchmal nicht schaffen, die Ressourcen unseres Glaubens, das, was uns so bewegt, was uns so wichtig ist, das in das Leben der Menschen reinzubringen. Es gelingt uns nicht. Es gelingt uns manchmal nicht, sprachfähig zu werden. Wir sind sprachlos. Wir haben nichts zu sagen. Und es geht doch eigentlich darum, dass wir Menschen zeigen, dass sie eine Beziehung zu dem Gott haben können, der uns so wichtig ist. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dass sie zu diesem Gott eine Beziehung haben können. Es geht auch darum, dass wir Menschen lieben, dass wir Menschen dienen, dass wir Menschen helfen. Ganz praktisch. In Situationen, wo sie eben Hilfe brauchen. Ganz in ganz praktischen Bedürfnissen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Jonas Aufgabe, aber er schafft es nicht. Er macht es nicht. Er sagt nichts. Er hat nichts zu sagen. Jonas privater Glaube wird nicht öffentlich. Es wird kein öffentliches Gut. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, wie ist es mit unserem Glauben? Wird unser Glaube, den wir vielleicht privat leben, auch etwas Öffentliches? Wird dein Glaube öffentlich? Kriegen Leute mit, dass du glaubst? In der Bergpredigt formuliert es Jesus auch. Er spricht davon, dass wenn die Menschen unsere Taten sehen als Christen, dass der Gott auch verherrlicht wird, dass Gott sichtbar wird im Leben. Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten unter den Menschen. Oder wer es ein bisschen deutlicher braucht, Jakobus hat es in seinem Brief so formuliert. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Unser Glaube braucht Taten. Und genau deswegen hat der Kapitän auch das Recht, Jona so zu kritisieren und Jona aufzuwecken. Weil sein Glaube keine Werke hat, sein Glaube nicht sichtbar ist. Und ich glaube, dass deswegen auch Menschen das Recht haben, uns aufzuwecken, uns zu kritisieren, wenn unser Glaube nicht sichtbar wird in der Welt. Wenn wir als Gemeinde nicht sichtbar sind in der Welt, dann haben Leute das Recht, uns zu kritisieren, weil das unsere Aufgabe ist. Wir sollen sprachfähig sein. Aber Jona ist sprachlos. Er hat nichts zu sagen. Text geht weiter. Die Erzählung geht weiter. Jona sagt nichts. Und irgendwie finde ich das so, dass die Seeleute irgendwie stutzig werden. Was ist los mit diesem komischen Passagier? Irgendwas ist faul. Jetzt kommen sie vielleicht schon ein bisschen auf den Trichter, dass irgendwas faul ist, und jetzt sagen sie, wir müssen loswerfen. Das Los wird uns zeigen, was mit der Person los ist. Was nicht stimmt. Das Loswerfen finden wir an einigen anderen Stellen der Bibel, beispielsweise auch in der Apostelgeschichte. Wird gebetet, dann gelost, wer der Nachfolger wird des 12. Apostels. Loswerfen. Und das Los fällt auf Jona. Und sie merken, aha, mit diesem Mann, mit diesem Passagier stimmt etwas nicht. Und jetzt ist es so, dass nicht nur der Kapitän mit Jona spricht, sondern alle anderen. Und was sie tun, ist, sie stellen Jona einige Fragen, drei Fragen. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Ich finde, das sind ganz interessante Fragen. Was ist dein Gewerbe? Das zielt so ein bisschen auf die Frage, oder das ist im Hintergrund die Frage hier, was ist denn dein Auftrag? Was ist denn dein Ziel in deinem Leben? Dann die Frage, wo kommst du her? Das hat so einen sozialen Aspekt. Ja, das kennen wir ja auch. Wo kommst du her? Wie definierst du dich? Was sind so deine sozialen Kontakte, Familie, Freunde? Und die dritte Frage, aus welchem Land bist du, fragst so in einer physischen Herkunft. Wo fühlst du dich zu Hause? Was ist dein Zuhause? Wo gehörst du dich zugehörig? Wohin fühlst du dich zugehörig? Zusammengefasst sind das eigentlich Identitätsfragen. Die Seeleute fragen nach Jonas Identität. Und so wie bei Jona und auch bei dir und bei mir und bei allen Menschen besteht unsere Identität eben aus verschiedenen Aspekten, die Seeleute hier genau abfragen. Und diese Aspekte, wenn du sie mal betrachtest und vielleicht für dich beantwortest, dann merkst du, dass diese drei Aspekte die Identität geben. Dass diese drei Aspekte dir auch einen Sinn in deinem Leben geben. Und dass diese drei Aspekte dir auch Sicherheit in deinem Leben geben. Und hier in unserem Text fragen die Seeleute das zuerst einmal aber nicht, um wie vielleicht in unserer Kultur jetzt irgendwie ein nettes Gespräch entstehen zu lassen. Ne? Also hier, wo kommst du denn her? Was machst du denn so beruflich? Es geht hier um etwas anderes. Die Leute wollen verstehen, welchen Gott Jona hier verärgert hat. Die Leute, die Seeleute wollen damit bestimmen, was sie tun sollen. In der Antike war es so, dass, und das sehen wir auch schon in dem Text, dass so jede Nationalität so Götter hatte, zu denen sie gebetet haben. Dass teilweise auch Berufe, Berufsgruppen Götter hatten. Ja, dass bestimmte Orte auch einen Gott hatten, der dort angebetet wurde. Und die Seeleute müssen also nicht fragen, hier Jona, wie heißt denn dein Gott? Sondern sie fragen nach seiner Identität, weil über seine Identität sie herausfinden, wessen Gott er angehört. Denn die Identität, also die Identitätsfaktoren, die waren verknüpft mit dem Gott, den du gefolgt hast, gefolgt bist. Und so antwortet Jona auch. Jona antwortet, er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und des Meeres und der das Trockene gemacht hat. Wir sehen hier, dass Jona antwortet mit einer klaren Aussage. Wir könnten vielleicht sogar sagen, mit einem klaren Bekenntnis. Der Gott ist unter Erde, der das Trockene geschaffen hat, der das Meer geschaffen hat, der den Himmel geschafft hat. Ich bin ein Hebräer. Die klare Aussage. Aber trotz, dass Jona hier Gott bekennt, merken wir trotzdem, hier stimmt etwas nicht. Jona bekennt Gott, aber er handelt so komisch. Und ich finde, Jona wirkt nämlich ganz schön identitätslos. Ja, er bekennt Gott, den Herrn, der Schöpfer. Aber es macht den Eindruck, als weiß er gar nicht, was das bedeutet, zu diesem Gott zu gehören. Es macht den Eindruck, als ist seine Identität nicht völlig darauf ausgerichtet. Jona wirkt ganz schön identitätslos. Und ich glaube, das ist ein letzter Punkt, der vielleicht auch eben uns den Spiegel vorhält. Ich glaube, dass wir auch manchmal ganz schön identitätslos handeln. Als würden wir gar nicht wissen, zu welchem Gott wir gehören. So wie Jona eben. Wir gar nicht wissen, welchen Gott wir an unserer Seite haben, mit welchem Gott wir eigentlich unterwegs sind in unserem Leben. Aber das ist ja das Entscheidende in unserem Leben, dass wir wissen, zu wem wir gehören. Dass wir zu Christus gehören, dem Sohn Gottes. Und dass diese Identität, die wir als Kinder Gottes haben, dass die in jede Pore unseres Lebens hineingeht. Und dass sie dadurch eben auch unser Leben prägt. Und genau das tut es bei Jona eben nicht. Er bekennt Gott. Aber diese Identität, die er hat in Gott, die ist nicht in jede Pore seines Lebens hineingedrungen. Das sehen wir. Wahrscheinlich würden jetzt viele Menschen in deinem Umfeld sagen, ja, mit Gott, das ist ja alles ein bisschen überholt vielleicht. Ich glaube an keinen Gott. Und ich glaube auch schon gar nicht an Götter, so wie das hier die Seeleute machen. Das ist aber eine ziemlich komische Geschichte. Da betet jeder zu seinem Gott. Ist doch ein bisschen mittelalterlich. Aber ich glaube, dass es eben, wenn wir genau hinschauen, doch genauso ist. Dass wir unsere Identität immer an einer Sache festmachen. Es gab damals den römischen Gott Merkur, der Gott des Handelns. Das griechische Pador war der Gott Hermes. Und heutzutage glauben wir vielleicht nicht an Gott Merkur, aber wir glauben an das, was dahinter steht. finanzieller Profit, voranzukommen, Karriere zu machen. Hey, das kann ein Gott werden. Das kann deine Identität prägen. Auch wenn du es anders nennst, ist es genau das, dass solche Dinge unsere Identität prägen können. Es gab eine Göttin Venus, Göttin der Schönheit. Und auch wenn du sagst, das ist völliger Quatsch, was dahinter steht, kann zu einer Identität werden, kann zu einem Gott in deinem Leben werden. Dass eben viele Männer und Frauen genau dahinterher sind, diesem idealen Körperbild. Das kann deine Identität prägen, das kann zum Gott werden. Was ich damit sagen will, ist, dass du nicht sagen kannst, dass deine Identität von nichts geprägt wird. Sie wird geprägt. Und die Frage ist nur, von was sie geprägt wird. Eine Sache wird dich prägen. Eine Sache oder mehrere Sachen werden dein Gott sein. Auch wenn du es anders definierst, anders beschreibst. Und dieser Gott wird dich prägen. Nämlich deine Identität. Oder andersrum gesagt, zeig mir, wie du handelst, wie du sprichst, was du tust, was du denkst. Und ich sag dir, wer deine Identität eigentlich prägt. Wer da dahinter steckt. Das ist eine unangenehme Frage, ein unangenehmer Blick auf unser Leben. Aber ich glaube, er lohnt sich, weil sich dann vielleicht auch Dinge gerade rücken in unserem Leben. Und die Bibel zeigt es uns schon am Anfang, in den ersten Seiten, wer unsere Identität prägen soll. Die Bibel spricht davon, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass wir zum Bilde Gottes geschaffen worden sind. Im Bild zu sein bedeutet, dass wir eben ein Gegenüber haben, nämlich Gott. Und dieser Gott möchte unsere Identität prägen. Und es ist ein Kampf in unserem Leben. Irgendetwas möchte an die Spitze unseres Lebens. Und wenn es nicht Gott ist, dann wird es etwas anderes sein. Und das eben wird dich prägen, das wird dich beeinflussen in deinem Leben. Um eine Sache wird unser Leben kreisen. Und es kann eben ganz unterschiedlich sein. Wenn wir unsere Identität auf irgendwelche anderen Leistungen, auf irgendwelche Güter, Tugenden stützen, dann werden wir merken, dass es aber auf Dauer eben nicht funktionieren wird. Dass unser Leben geprägt ist von einer Tiefe, vor allem von tiefen Mängeln, von tiefen Fehlern. Dass wir uns früher oder später irgendwie selbst verleugnen müssen. Aber Gott sagt, ich möchte deine Identität prägen. Und diese Identität ist eben groß genug, dass sie auch über unsere Fehler und über unsere Sünden hinwegkommt. Das ist der Unterschied. Dass du da dann eben nicht drüber stolpern wirst. Sondern dass Gott auch das schon mit eingeplant hat. Und dass das der große Unterschied ist in der Identität, die wir in Gott haben. Dass da nämlich das auch sein darf. Weil seine große Gnade durch seinen Sohn Jesus Christus das eben schon bezahlt hat am Kreuz. Wo ist deine Identität? Wo ist deine Identität als Kind Gottes? Wie sieht die aus? Wie ist sie ausgeprägt? Gott sagt, ich will deine Identität prägen. Ich will, dass du mich nicht nur mit den Lippen bekennst, sondern dass das tief in dein Leben einströmt, was es bedeutet, wenn du mir nachfolgst. Paulus formuliert es in Galater 4, Vers 9 so. Aber jetzt kennt ihr Gott. Besser gesagt, Gott kennt euch. Wie kann es dann sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen, schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt? Genau das ist es, diese Spannung in unserem Leben. Wir kennen Gott und das Schöne ist, hey, Gott kennt uns. Das ist viel wichtiger, dass Gott uns kennt. Es ist so toll, dass Gott uns kennt. Das ist Identität als Christ. Ich kenne Gott, Gott kennt mich. Und Paulus macht genau diese Spanne auf, die wir in unserem Leben immer wieder haben. Dass wir immer wieder in andere Dinge rutschen. Andere Dinge, die Priorität einnehmen in unser Leben. Götter werden, unsere Identität prägen. Und Paulus macht im Galaterbrief darauf aufmerksam. Hey, vergesst es nicht. Ihr kennt Gott und Gott kennt euch. Warum wollt ihr zurück zu den alten Prinzipien? Und genauso geht es auch Jona. Wir sehen, dass Jona Gott bekennt, aber dass sein Handeln das nicht zeigt. Das ist ein Indiz dafür, dass seine Identität noch nicht in die Poren, in die tiefsten Poren seines Lebens gedrungen ist. Jona und Gottes Wort, Jona und Gottes Welt, das sind wir heute. Wer ist dein Nächster? Das ist eine wichtige Frage in unserem Leben. Und Jona und diese Geschichte von Jona hält uns den Spiegel vor. Vielleicht ist es auch total unangenehm. Hält uns den Spiegel vor. Schlafend sind wir manchmal. Schlafend ist auch Jona. Sprachlos ist Jona. Und auch wir erleben es in unserem Leben, dass wir manchmal sprachlos sind. Und wir entdecken einen Jona, der irgendwie so identitätslos wirkt. Und das kennen wir in unserem Leben. Dieser Kampf um die Spitze in deinem Leben. Um unser Leben. Und es gilt eben, aufzuwachen, unser Umfeld wahrzunehmen. Es gilt, sprachfähig zu werden. Und es gilt, eine Identität zu finden, die nämlich in Gott liegt. Die nur in Gott liegt. Und all diese Dinge, und das ist das Entscheidende heute Morgen, ist, dass all diese Dinge unser Leben verändern können. Dass wir unser Leben in eine andere Richtung bringen können. Dass wir dadurch verändert werden. Und dass dadurch unser Leben eine Strahlkraft und eine Prägekraft entwickelt, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst. Und warum? Weil es Gottes Welt wert ist. Weil Gott ein Gott aller Menschen ist. Gott ist ein Gott aller Menschen. Deswegen, weil es Gottes Welt wert ist. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir hier in der Gemeinde versammelt sind. Ich danke dir für alle, die zu Hause zuschauen. Du siehst diesen Text, du siehst unser Leben und du siehst, dass dieser Text uns in einigen Punkten uns den Spiegel vorhält, uns Fragen stellt. Und du siehst unser Leben, du siehst, wie wir manchmal eben schlafen, die Augen verschlossen halten, bewusst oder unbewusst. Du siehst, wie wir manchmal so sprachlos sind. Manchmal fehlten uns die Worte, manchmal wollen wir auch einfach nichts sagen. Du siehst unsere Identität. Du siehst, dass in unserem Leben so viele Sachen an uns zehren und ziehen, die uns Identität geben wollen. Danke, dass du uns Identität geben willst. Danke, dass du uns sagst, dass du uns sprachfähig machen möchtest. Und danke, dass du uns auch sagst, dass du uns Augen schenkst für das, was los ist in unserer Welt. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst und dass wir das in dieser Woche erleben, wie wir mit wachen Augen durch unsere Welt gehen, wie wir sprachfähig durch unsere Welt gehen, wie wir vor allem durch unsere Welt gehen mit dem Wissen, zu wem wir gehören, nämlich zu dir. Danke, dass das gilt. Amen.